Guten Morgen nochmal von mir. Ich hoffe, es geht euch gut. Genau, ich habe euch schon mal hier so ein schönes Bild mitgebracht. Mein Thema aus dem Vollen schöpfen heute. Genau, ich bin 2018 nämlich sehr mit meiner eigenen Begrenztheit in Kontakt gekommen. Vorher natürlich auch schon mal, war jetzt nicht völlig neu. Und trotzdem war es irgendwie nochmal anders. Ich bin so ein echt liebenswerter Mensch und ich verbringe auch total gern Zeit mit mir selbst. Und trotzdem ist da eben dieser Mangel, dem ich begegnet bin, nochmal besonders. Und Ende des Jahres hatte ich da eine schöne Erkenntnis, einen schönen Geistesblitz von Gott, dass ich eigentlich jedes Mal, wenn ich wieder diesen Mangel empfinde, Mangel an Mut, Mangel an Geduld, an Freude, was auch immer, jedes Mal kann ich eigentlich feiern. Weil, nicht den Mangel feiern, das meine ich nicht, sondern dass es mir bewusst geworden ist. Wenn ich so durch den Tag hetze und mir dessen nicht bewusst werde, kann ich nämlich Gott nicht anzapfen. Dann kann ich nicht diesen kleinen Schritt einbauen und sagen, hey Gott, ich habe voll wenig Freude gerade. Kannst du mir bitte was von deiner unfassbaren Freude abgeben? Oder wenn ich keine Geduld mehr habe. Papa, ich habe keine Geduld mehr, gib mir doch bitte was von dir. Das kann ich dann nicht einbauen, wenn es mir nicht erst bewusst wird. Und deshalb habe ich dem auch mal ganz bewusst Raum gegeben und bin auch mal durchs Haus gehüpft, um dem auch räumlich und zeitlich Raum zu geben. Dieser Freude darüber, dass ich ihn jetzt anzapfen darf. Die Quelle, die einfach unerschöpflich ist. Das Thema, so wie ich es heute aufbereitet habe, den Vers und auch wie ich es verknüpfe, das ist allerdings schon was länger entstanden, nämlich 2017 muss es gewesen sein. Da habe ich für die Frauen in unserer Gemeinde gebetet. So, Fürbitte getan für euch tollen Frauen. Und bei einer hatte ich dann ein Bild, so ein Röntgenbild, oder es war wie ein Röntgenbild von einem Becken. Und im ersten Moment dachte ich, vielleicht ist sie ja schwanger. Und dann habe ich aber darüber nachgedacht, dass es nicht so viel Sinn macht, wenn Gott mit mir darüber redet. Das ist also wahrscheinlich nicht das gemeint war. Dann dachte ich, ja, sie ist so auch so eine Mama, irgendwie so eine mütterliche Person, die auch total gastfreundlich ist und einfach so viel Raum gibt. Vielleicht ist das gemeint. Und dann ein paar Tage später ist mir der Vers begegnet, den ich euch heute mitgebracht habe. Und dann dachte ich, ach guck mal, das gehört glaube ich zusammen und dann habe ich ihr das auch weitergegeben. Deshalb, so ist das entstanden, so könnt ihr das besser einsortieren, warum wir uns heute mit einem ganz bestimmten Körperteil beschäftigen werden. Genau, ich schließe mich aber indirekt auch irgendwie an eine Predigt von Wolfgang an, die er im November gehalten hat. Die hieß, geben ist seliger als nehmen. Ist ja auch ein Bibelvers, ist bestimmt jedem von uns auch bekannt. Und da stelle ich mich auch voll dahinter. Es ist kein Widerspruch. Für mich ist es allerdings, manchmal sind es diese ganz offensichtlichen Dinge, die ich nicht sehe, nicht spüre oder auch nicht weiß. Zum Beispiel, wenn jemand was geben kann, dann muss ja vorher irgendwann der Moment gewesen sein, in dem er etwas genommen hat. Das ist total logisch, ne? Wenn ich das jetzt so sage, voll offensichtlich eigentlich. Und trotzdem ist das für mich nicht selbstverständlich. Dass diese Verkettung vorher noch passiert sein muss. Und wenn ihr das auch so geht, wenn ihr manchmal diese offensichtlichen Sachen oder in dem Fall eben dieses Nehmen, wenn ihr das gar nicht so selbstverständlich davor steht, dann ist diese Predigt auch vor allen Dingen für dich. Genau, ich kann eben nicht auch durch diese Begebenheit mit dem Röntgenbild des Beckens, ich kann nicht über diesen Vers sprechen, ohne dabei über den menschlichen Körper zu reden. Ich mache das auch total gerne. Ich bin nebenberuflich Pilates-Trainerin und da habe ich zum Glück auch immer wieder die Möglichkeit dazu, über anatomische Zusammenhänge zu sprechen. Und ich bin davon auch echt begeistert. Das ist für mich so eine Art Lobpreis, weil ich weiß noch gar nicht so viel. Es ist ja ein Riesenfeld, der menschliche Körper allein, was wir da alles wissen könnten theoretisch, was schon erforscht wurde. Und trotzdem, ich weiß gar nicht so viel. Und trotzdem, in diesem kleinen Feld, was ich weiß, entdecke ich so viel von Gott, dem Genie, dem Schöpfer, dem Gestalter, dass es mich einfach absolut fasziniert. Und davon will ich euch einfach so ein bisschen was mitgeben heute. Ich habe mir meinen Ball mitgebracht als Sitzgelegenheit. Wenn du jetzt noch nicht sitzt, würde ich dir einmal empfehlen, dir einen Sitzplatz zu suchen. Dann kannst du gleich mitmachen. Ich sage das einmal jetzt in der Predigt an. Alles, was ich jetzt vorschlage, ist ein Vorschlag, ist eine Einladung. Es ist keine Pflicht und kein Muss für dich. Könnt ihr mich noch sehen? Okay, aber hören auf jeden Fall. Sehr gut. Wenn du jetzt einen Sitzplatz hast und mitmachen möchtest, dann rutscht das so ein bisschen nach vorne, gerade die Couch, Sitzer, mehr auf die Stuhl, auf die Couch-Vorderkante. Sehr schön. Wir brauchen einmal die nächste Folie, bitte. Genau, das ist ein Becken, so ein bisschen eine Aufsicht von hier oben auf Mainz zum Beispiel. Und ich hoffe, ihr könnt das gut für euch erkennen. Das Becken, also hier sehen wir ein menschliches Becken, das wird natürlich so genannt, weil es einfach auch so aussieht. Und es hat auch diese Eigenschaft, ein Becken zu sein. Und jetzt haben wir zwar die Abbildung davon, und das ist auch schon hilfreich für euch bestimmt, das zu sehen, aber wir haben ja, jeder hat ja sein eigenes Becken heute dabei, wie praktisch. Deshalb möchte ich einmal mit euch, dass wir uns selbst einfach mal ertasten. Und das mutet jetzt vielleicht seltsam an, aber ich mache das mit meinen Teilnehmern ganz häufig. Weil bestimmte Dinge haben wir nicht vor Augen. Ne, alles, was an der Rückenseite ist, können wir nicht sehen, selbst im Spiegel nicht. Da müssen wir uns extra umdrehen. Und das ist ganz hilfreich, sich einfach mal selber unter den Fingerspitzen zu spüren, wo ist eigentlich was. Wir starten mal am Becken vorne. Diese Beckenschaufeln, die wir meistens noch ganz gut tasten können. Vielleicht stört die Jeans. Du kannst auch gerne mal so ein bisschen tiefer ins Fleisch reingraben. Dort wirst du sie auf jeden Fall ertasten können. Du kannst auch gerne mit beiden Händen. Ich habe jetzt die eine Hand leider besetzt. Und das ist eben dein Darmbein. Darf ich vorstellen? Genau. Warum heißt das Darmbein? Ich habe mich auch lange gewundert. Ich konnte mir das auch immer nicht so merken. Dann habe ich irgendwann verstanden, warum es so heißt und konnte es mir merken. Es liegt einfach daran, unser Darm ist ja so mega lang und der kräuselt sich im Körper, windet sich. Und der ist eben auch, der ruht im Becken, in diesem knöchernen Becken und liegt auch an dem Knochen an. Und deshalb heißt das der Knochen, der Teil Darmbein. Wenn, es heißt ja immer so, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Und mit jeder Beinbeugung, die du ausführst, sei es beim Treppensteigen, beim Fahrradfahren, wie auch immer, bewegst du automatisch eine Beckenseite mit. Unser Becken ist gegeneinander beweglich, das ist kein starres Korsett oder so, sondern es ist gegenseitig gegeneinander beweglich. Und deshalb kannst du rein durch dein Bein beugen, dein Becken bewegen und dadurch eben auch deinen Darm. Das liegt alles aneinander, gleitet auch aneinander vorbei und ist durch Bindegewebe voneinander getrennt und deshalb auch in sich geschlossen und trotzdem eben vernetzt. Eine sehr gute Einrichtung. Dann der nächste Teil, den ich euch vorstellen möchte, das sind die Sitzbeine. Die sieht man nach unten, da wo steht Os Ishii. Ihr könnt euch mal auf die Hände setzen, am besten mit der Handfläche nach unten, damit es noch mehr Knochen auf Knochen trifft. Wenn wir jetzt Stuhlflächen hätten, genau, ihr auf den Fritz-Gelegenheiten, ihr braucht die Hände vielleicht gar nicht, ihr habt es auch vorher schon gespürt, aber durch die Polsterung der Sessel und Couchen können wir es nicht so gut wahrnehmen. Genau, das sind eure Sitzbeine, die kennt ihr wahrscheinlich auch von Kinder Kindern, wenn sie auf eurem Schoß sitzen. Zwischen diesen Sitzbeinen befindet sich ein handflächengroßes Muskelgeflecht, sehr klein und doch sehr stark. Ihr könnt gerne zwischendurch mal eine Pause machen, die Hände wieder rausnehmen. Das ist die Beckenbodenmuskulatur. Es sind grob gesagt drei Schichten und die können sehr viel, denn die müssen einerseits dieses ganze Gewicht, was jetzt von oben nach unten schiebt, Tag ein, Tag aus, der ganzen Organe, muss es einerseits tragen und andererseits muss dieser Beckenboden auch locker lassen können, wenn wir nämlich auf Toilette sitzen oder beim Gebären, noch schlimmer. Dann muss sich dieser Beckenboden, die Beckenbodenmuskulatur entspannen können. Und wenn die zu verspannt ist, zu fest, zu kurz, dann kann es auch schon mal Kniebeschwerden geben oder eben Verdauungsprobleme hervorrufen. Wenn der Beckenboden zu locker ist, dann verursacht es aber auch andere Beschwerden. Also zum Beispiel wird dann deine Nackenmuskulatur dadurch beeinflusst, wie die sich anfühlt. Das Gute an den Sitzbeinen ist auch, dass sie uns als Richtungsgeber dienen. So wie wir im Stand zum Beispiel die Füße in den Boden verwurzeln lassen können und uns deshalb stabil aufstellen, können wir hier im Sitzen die Sitzbeine dafür nehmen. Wenn du nämlich die Sitzbeine nach unten ausrichtest, dann ist dein Becken aufgerichtet und das ist sehr angenehm und sehr vorteilhaft für deinen Körper. Sehr günstig. Genau, das soweit dazu. Der nächste Teil, der gehört streng genommen zur Wirbelsäule, gehört aber zum Beckengürtel und deshalb möchte ich euch den auch vorstellen. Das ist das Kreuzbein. Das ist da, wo das A drin steht und man die Löcher rechts und links sieht. Das ist ungefähr ein Dreieck und ihr könnt jetzt alle mal dieses Dreieck bilden, mit Zeigefinger und Daumen aber nach hinten anlegen. Mit der Armlänge entsprechend werdet ihr wahrscheinlich treffen. Und dazwischen liegt euer Kreuzbein. Jetzt dürft ihr einmal, je nachdem welche Hose ihr tragt, euer Kreuzbein ausstreichen. Einfach um einmal zu testen. Vielleicht fühlt ihr direkt auch diese kleine Wölbung, die im Knochen vorhanden ist. Oder ihr spürt einfach nur diese Fläche. Mehrere Male, gerne so sanft gedrückt oder fester, wie es euch angenehm ist. Einfach noch mehrere Male, einmal ausstreichen und tasten. Kostbares Kreuzbein, von Gott für euch erschaffen. Und dann klopft doch nochmal dagegen, trommelt mal dagegen, wenn es eure Sitzmöglichkeit erlaubt. Locker aus den Handgelenken, nicht zu feste. Sehr gut. Und fühlt einfach mal ganz kurz nach, wie sich jetzt dieser Bereich, wo ihr gerade gestrichen habt, euch berührt habt, wie der sich jetzt anfühlt. Damit wir das Becken noch besser kennenlernen und spüren können, machen wir jetzt ein paar Bewegungen, führen wir damit jetzt aus. Seid ihr noch dabei? Gut. Okay, ihr seid jetzt nämlich auf den Sitzbeinen ausgerichtet. Die sind so wie kleine Stelzen jetzt, schieben die in die Sitzfläche hinein. Und dabei geht es natürlich nicht um Perfektionismus, nur um eine gewisse ich werde das nicht millimetergenau nachmessen bei euch, sondern nur für euch als Orientierung. Hier könnt ihr einmal bleiben und dann lasst ihr euch einfach mal ganz wenig hinter die Sitzbeine sinken. Ihr kommt wieder auf die Sitzbeine zurück und lasst euch nochmal dahinter rollen. Ganz wenig und auch ganz angenehm, ganz mühelos. Bewegt dein Becken ganz leicht, sodass du immer wieder hinter die Sitzbeine sinkst. Das ist eine ganz kleine Mini-Beckenbewegung, ne? Dabei kannst du dir vorstellen, dass du einen Hut trägst und den schiebst du nach oben Richtung Decke. Deine Wirbelsäule bleibt also ganz lang, obwohl sich das Becken hier bewegt. Mach das ruhig noch 2-3 Mal und lass deinem Körper Zeit, sich an diese kleine Bewegung zu gewöhnen, und auch indem du jetzt die Zeit lässt, lässt du deinem Körper Zeit, sich zu lösen. Also die Muskeln lösen sich dann gerne. Okay, kommt nochmal auf die Sitzbeine zurück und wir verlagern mal jetzt das Gewicht mehr nach links und nach rechts. Ihr könnt zwischendrin immer wieder auf den Sitzbeinen Pause machen, nicht, ihr schwankt nicht von links nach rechts. Sieht gerade voll süß aus. Schunkeln. Nein, ihr bleibt wieder aufrecht sitzen. Stellt euch nochmal den Hut vor. Der Hut, der Scheitelpunkt zieht nach oben Richtung Decke und ihr schiebt euer Gewicht trotzdem im Becken. Rollt ihr mal links neben die Sitzbeine und mal rechts. Hier beim Ball könnt ihr es vielleicht sehen, der bewegt sich jetzt von links nach rechts auch, weil sich eben nur das Becken bewegt. Ist nicht ganz so leicht auf eurem Starren. Auf dem Ball geht es leichter, ja. Auch hier vielleicht jede Seite noch einmal. Gerne auch langsam und klein. Und dann kommt sie wieder auf beide Sitzbeine zurück. Schließ doch einmal deine Augen kurz, um nochmal nachzufühlen, wie sich jetzt der untere Rücken anfühlt. Und wie fühlt sich eigentlich dein Bauch an? Dann öffnet mal langsam wieder eure Augen und ich bitte mal um die nächste Folie. Das ist der Vers, den ich euch mitgebracht habe, Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Welches Wasser ist das denn bitte? Ist das die Tränenflüssigkeit oder der Speichel? Vielleicht ja auch unser Blut. Egal, was euch jetzt so in den Sinn kommt an Körperflüssigkeiten, ich kann euch sagen, Gott liebt unseren Schleim. Er hat sich das ausgedacht und er findet es so gut. Dieses ganze System, selbst wenn eine Wunde irgendwie Eiter produziert auf einmal. Er hat sich das ausgedacht. Und er liebt das. Aber natürlich ist hier was anderes gemeint. Das denkt ihr euch wahrscheinlich auch schon. Mit dem Wort im Urtext Leib ist vor allen Dingen die Bauchhöhle gemeint. An einer anderen Stelle sagt Jesus auch, redet auch von diesem lebendigen Wasser, nämlich als er die Samariterin am Brunnen trifft. Die Geschichte werde ich jetzt nicht vorlesen, aber für die, die sie kennen, die erinnern sich daran. Da sagte zu der Frau, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sein lebendiges Wasser, das, was dann von uns fließt, wie auch immer das aussieht, das macht satt. Und zwar nicht nur den Körper, sondern auch die Seele. Von ihm, von diesem lebendigen Wasser, geht Leben aus. Und dieses Wasser, was von Jesus kommt und irgendwie auch von unserem Leib wegfließt, das ist wie so eine bewegliche Oase. Also wenn wir uns vorstellen, es fließt von unserem Leib weg zu anderen, umgibt uns vielleicht auch wie ein Strom, dann können wir das einfach überall mit hinnehmen, egal wo wir sind. Es wird diese Oase, wird immer mit uns dabei sein. Das Land um mich herum wird also fruchtbar auch durch das Wasser, was so lebensspendend ist. Es gibt ja im Vers, wird ja auch angedeutet, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Es scheint also so eine gewisse Bedingung zu geben, dass von uns das Wasser fließen kann. Und die Bedingung ist, wie die Schrift sagt. Du glaubst so, wie die Schrift sagt. Nicht wie Ja, weiß ich nicht. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Predigt hörst und du denkst dir, stimmt das denn? Oder du unterhältst dich mit jemandem und du bist dir gar nicht so sicher. Ist jetzt das, was ich letztens noch in der Bibel gelesen habe, wahr? Oder ist das wahr, was er oder sie jetzt sagt? Dann ist es im Zweifelfall einfach das, was du in der Bibel gelesen hast. Denn wir sind Menschen, wenn wir aufeinandertreffen, wir machen immer wieder auch Fehler. Und wenn unser Ratgeber, den wir als Ratgeber empfinden und immer wieder auch auf ihn gehört haben, eben auch mal einen Fehler macht, dann haben wir noch einen anderen Maßstab in der Hand, wenn wir selber die Schrift kennen und wenn wir selber wissen, was drinsteht. Es geht dabei auch nicht um Perfektion, es geht nicht um Zeitdruck. Es geht nicht darum, alles auf einmal zu kennen und auch befolgen zu können, sondern weiter zu lesen, immer dran zu bleiben, die Bibel weiterhin zu inhalieren und zu essen. Wenn etwas von unserem Körper wegfließt, könnten wir auch uns vorstellen, oder müssen uns eigentlich auch vorstellen, dass es vorher erstmal in den Körper hineinkam und dann von dort aus weggegeben werden kann. Und ich stelle mir das auch so vor, dass das lebendige Wasser von jedem, also was von jedem wegfließt, wie einen individuellen Geschmack hat. Der Wasser schmeckt ja auch teilweise unterschiedlich, weil wir so individuell geprägt sind. Wir sind geworden, jeder für sich, in seiner Kindheit, in der Teenagerzeit. Jeder hat seine eigenen Erfahrungen gemacht. Jeder hat ein eigenes Spektrum an Bildung, an Talenten, Begabungen. Und das alles prägt auch die Art und Weise, wie das Wasser von uns wegfließt. Und das ist gut so, dass wir vielfältig sind. Dadurch, dass sich das für mich, also dieses Bild des Beckens und auch der Vers zusammen verknüpft hat und auch, dass das knöcherne Becken eben wie so eine Schale ist für unsere ganzen Organe, dadurch liegt für mich ein Zitat total nahe. Das habe ich euch hier einmal mitgebracht. Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jene wartet, bis sie gefüllt ist. Lerne auch du, nur aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigebiger als Gott zu sein. Das hat wohl Bernhard von Clairvaux einem Mönch geschrieben, einem Kollegen, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, wie das offiziell heißt, einem Bruder. Genau. Was ich ganz praktisch finde, und das mache ich gerne, immer wenn es um einen Körperteil in der Bibel geht, gucke ich mir mal an, ist denn die in der Waffenrüstung dazu auch was geschrieben? Einfach weil die ja auch, ne, in Epheser 6 steht die, ist aufgelistet, wie man welches Körperteil schützen kann. Und dann gucke ich einfach da mal rein. Und wir können diesen Bereich, diese Bauchhöhle schützen. Dafür einmal bitte die nächste Folie. Da steht nämlich, so steht nun fest, umgürtet mit dem Gürtel der Wahrheit. Umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Dadurch können wir sagen, würde ich jetzt mal behaupten, wenn wir Wahrheit in unserem Leben haben, dann ist dieser Bereich, wo das Wasser wegfließen möchte, das, was wir bekommen haben von Gott und weitergeben wollen, dieser Bereich ist geschützt, wenn wir umgürtet sind mit Wahrheit. Was ist denn Wahrheit? Ich kann euch das jetzt gar nicht beantworten mit einem Satz. Denn es geht ja nicht um einen schlauen Satz oder um Prinzipien oder um ein Buch, was man nur lesen muss und dann, ja, vielleicht ein Buch, aber es geht nicht um etwas, was man so komprimiert eben mal zusammenfassen kann. Sondern es geht um eine Person, die von sich sagt, ich bin die Wahrheit. Und wenn es darum geht, eine Person zu kennen, also wenn wir sagen, wir wollen die Wahrheit kennen und müssen dafür eine Person kennenlernen, dann bedeutet es doch, dass wir einfach echt lange beschäftigt sind damit. Weil wenn ich jemanden kennenlerne, dann fängt es an bei, ja, Welche Hobbys hast du eigentlich? Und dann geht es immer tiefer in tiefere Schichten, zwiebelartig. Und irgendwann kommt so, ja, es dauert einfach eine ganze Weile. Und so ist es ja auch mit Gott. Das ist nichts, was wir in 5 Jahren abhaken können und dann sind wir fertig für immer. So ein lebenslanges Lernen. Ich mag das generell ganz gerne. Lebenslanges Lernen finde ich voll gut. Und trotzdem möchte ich auch manchmal so eine Pause haben und denke so, Gott, ja, ich habe das doch jetzt auch irgendwie verstanden. Und dann sagt Jesus, nee, es gibt noch so viel an mir zu entdecken, mach weiter. Also wenn wir Leben hervorbringen wollen, ne, dieses lebendige Wasser, wenn wir das fließen lassen wollen, wenn wir Leben spenden, wenn wir Leben gedeihen lassen wollen, dann ist das dort möglich, wo Wahrheit regiert bzw. schützt. Und die Wahrheit ist zum Beispiel, das ist jetzt nur ein paar Aspekte von dieser Person, dass Gott treu ist. Dass Gott größer ist als du. Dass er dich liebt. Dass er konfrontiert. Dass er radikal ist in seiner Liebe. Dass du freigesprochen bist. Und dass du Gottes Frieden jederzeit erbeten kannst. Die Wahrheit ist auch, dass du Bedeutung hast. Dass Gott dir alles von sich geben möchte. Und dass er dich erlöst hat. Und ich könnte natürlich jetzt auch noch weiterreden. Aber ich denke, ihr wisst auch, ihr habt ja eure eigenen Erfahrungen gemacht und könnt euch diese Liste auch selber noch fortführen. Ich möchte euch heute einen Vorschlag machen für die nächste Woche. Vielleicht auch für danach, aber das entscheidet ihr natürlich. Meine Einladung ist, dass wir ein Experiment ausprobieren und eine Woche lang mal nur zusagen, wenn wir im Überfluss haben. Wenn wir überlaufen wie diese Schale und deshalb zu viel haben, was wir gerne abgeben können. Wenn ihr gerade genug habt und wenn ihr vielleicht sogar weniger habt, dann sagt doch einfach mal nein. Sei es jetzt Zeit, sei es Aufmerksamkeit, sei es Freude. Wenn ihr gerade so genug habt für euch oder weniger, dann sagt nein. Und ich will damit jetzt kein neues Dogma aufstellen und auch nicht sagen, geben ist ja auch, ja, also das irgendwie einschränken, sondern ich möchte einfach nur das vorschlagen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich mal was Neues ausprobiere, und in meinem Fall wäre das einfach, ist das immer wieder neu, auch mal ganz bewusst Nein zu sagen, dann entdecke ich einfach was Neues an Gott und an mir. Einfach weil mein System sich verschiebt, weil ich nicht in meiner Komfortzone bleibe, sondern weil ich einfach mal was Neues ausprobiere. Und vielleicht kannst du das ja auch voll gut, dass du wirklich für dich sorgst und nur dann Ja sagst, wenn du auch für dich genug hast. Dann ist es ja super. Dann ist es für dich vielleicht gar kein neues Experiment. Aber es könnte auch sein, dass du dann entdeckst, dass du in einem Bereich total viel hast und überfließt, und du gar nicht gerne Ja sagst. Ich denke, wenn wir das mal ausprobieren und Neues über uns herausfinden, dann werden wir auch sehen, dass es irgendwie eine Aussage trifft über das Vertrauen, was wir zu Gott haben. Egal, was du entdeckst, Gott möchte dir nächste Woche in deinem Alltag und in deinen Beziehungen einfach neu zusagen, dass er dich liebt, dass er dich wollte und dass er treu ist. Vielleicht fühlt es sich anders an als bisher, aber es ist die gleiche Botschaft. Und um das nochmal zu unterstreichen, habe ich euch noch eine Geschichte mitgebracht, die ihr vielleicht auch oder bestimmt kennt. Und zwar die Geschichte von den 10 Jungfrauen. Nächste Folie bitte. Dann wird es mit dem Himmelreich sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich, die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen all jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Nächste Folie, bitte. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen werden erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Aber als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde, die Geschichte hat voll das Gruselpotenzial. Als ich noch keine Heilsgewissheit hatte, habe ich von sowas voll Angst bekommen. Die Überschrift von der Geschichte heißt auch Endzeitrede. Ich habe inzwischen Heilsgewissheit, was ich sehr genieße. Es ist aber nicht so, also ich war lange vorher Christ, ohne Heilsgewissheit zu haben. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Dein Heil ist dir zwar sicher, auch ohne, dass du das weißt. Also das ist nicht Gottes Perspektive, dass er es braucht, dass wir die Heilsgewissheit haben. Und trotzdem möchte ich es jedem empfehlen, sich mal darum zu kümmern, weil es sich einfach so anders leben lässt dadurch. Und wenn du gar nicht sicher bist, dass wenn du jetzt, weiß ich nicht, ins Auto steigst, nach Hause fährst, einen Unfall hast und tot bist, dass du dir gar nicht sicher bist, dass du dann bei Gott bist, dann komm doch nach dem Gottesdienst mal zu den Betern, denn es ist echt für dich selbst einfach ein Genuss, wenn du diese Heilsgewissheit haben kannst. Und Gott möchte dir das sowieso geben. Nur manchmal liegt es eben an unserem Kopf oder an unserem Herz, dass wir das noch nicht haben. Und das ist nichts, wofür wir uns irgendwie schämen müssen, dass wir das noch nicht haben, sondern das ist, kommt einfach vor, dass man lange Christ ist und es trotzdem noch nicht sicher weiß. Genau, in der Geschichte, ich bin ganz froh, dass sie in der Bibel steht, erfahren wir nämlich, dass das Geben nicht die Standardreaktion ist bei Gott. Weil sonst hätten diese klugen Jungfrauen ihr Öl abgegeben und hätten gesagt, okay, ich teile gern mit dir. Ich finde, in der Geschichte geht es grob gesagt um die Eigenverantwortung, die jede Person, jede Jungfrau, jeder, der hier ist und mit Gott lebt, Gott gegenüber hat und auch den anderen Menschen gegenüber. 5 Personen haben sich um den Nachschub gekümmert. Die Lampe selbst hatte ihr Fassungsvermögen und konnte wahrscheinlich eine Zeit lang brennen. Aber dadurch, dass der Bräutigam sich verspätet hat, ging den einen das Öl eben aus und die anderen hatten ihr Fässchen noch dabei. 5 Personen waren nicht nochmal an der Quelle und hatten sich eben nicht um den Nachschub gekümmert und konnten deshalb diese Durststrecke der Nacht nicht überdauern. Und ich finde, in dem Gleichnis geht es auch total um diesen widerstandsfähigen Glauben, wenn mal was Unvorhergesehenes passiert, das, was wir so gar nicht auf dem Schirm hatten. Was ist denn dann? Habe ich dann noch Öl? Weiß ich dann, wie ich mich verhalte? Oder ist das eher so, bin ich dann eher so hilflos ausgeliefert und habe gar keine Handhabe und muss mich dann auch an Menschen wenden? Und das ist ja auch per se erstmal völlig in Ordnung. Wenn wir jetzt mal diesen zeitlichen Aspekt außer Acht lassen, ne, dass nämlich diese Tür zugeht und dann auch nicht mehr geöffnet wird, das würde ich gerne mal wie ausklammern jetzt, um darüber zu sprechen. Denn ich glaube, dass wir eigentlich jeden Tag neu die Gelegenheit haben, um das Öl zu kümmern und das Fässchen voll zu machen und dabei zu haben. Die Geschichte schreibt auch nicht von den armen und reichen Jungfrauen oder von den gebildeten und ungebildeten Jungfrauen oder irgendwie so. Ich glaube, dass jeder von diesen 10 Frauen die gleiche Möglichkeit, den gleichen Zugang zum Öl hatte. Und trotzdem haben sich die einen dafür entschieden, vorzusorgen und die anderen eben nicht. Wir wissen nicht genau, warum. Ich persönlich finde es total verständlich. Mir geht es auch oft so, dass ich irgendwie denke, ach, ich verlasse mich auf andere Menschen, auf deren Glauben, auf deren Erfahrung mit Gott, auf deren Freude. Und ich glaube, dass Menschen einfach so ticken. Wir graben gerne mal beim anderen was ab, einfach weil er da ist. Und weil wir den sehen können und Gott halt nicht. Und es ist so verständlich, dass das immer wieder passiert. Andererseits muss man ja sagen, es ist wirklich töricht zu denken, Menschen könnten meine Seele füllen. Das geht nicht. Ich brauchte so viel, allein von der Menge her, wird keiner von euch so viel haben, wie ich brauche. Und das kann ich ja auf euch übertragen. Das wird jedem so gehen, dass ihr so viel braucht, dass es Menschen nicht füllen können. Die Geschichte warnt uns, dass wir die Verantwortung für unser Licht, für das Brennen, anderen übertragen. Wir dürfen ja auch jederzeit zur Quelle gehen. Wir müssen nicht zum Verkäufer zu bestimmten Uhrzeiten dorthin gehen. Wir können jederzeit zu Gott gehen und ihn anzapfen, so wie die Rebe am Weinstock hängt. Wir können diese Verbindung halten und wir können jederzeit auf seine Fülle zurückgreifen. Bei Tag und Nacht, egal wo wir uns befinden, selbst wenn wir gerade mit unseren Kindern irgendwie einen Streit aushandeln oder mit unserem, weiß ich nicht, mit irgendwem diskutieren, gleichzeitig können wir mit dem Heiligen Geist reden. Ich finde es so praktisch. Das Schöne ist auch, und das ist auch eine Art von Geben, ist allerdings etwas um die Ecke gedacht, wir lassen immer noch diese Tür, die sich für immer schließt, außen vor. Die klugen Frauen sagen nämlich oder ermöglichen den törichten Frauen, dadurch, dass sie sagen, nein, ich gebe dir heute kein Öl, ermöglichen sie den anderen 5, dass sie sich selber kümmern und dass sie selber in die Verantwortung kommen und sagen oder sich eben das Öl nachkaufen. Und das ist auch etwas, was wir uns gegenseitig hier geben und schenken können, indem wir uns zumuten, nein, ich gebe dir heute kein Öl, bitte sorge selbst für dich. Das klingt im ersten Moment wie ein Nein oder ein, ist ja auch, es klingt wie eine abwehrende, verschlossene Haltung und es ist gleichzeitig die Möglichkeit für das Gegenüber, loszuziehen und sich selber um das Öl zu sorgen, um den Nachschub. Und deshalb ist es auch etwas, was wir uns gegenseitig schenken können. Die Törichten können dann, ich würde diese Formulierung jetzt nicht verwenden, aber in dem Gleichnis ist es ja so, die sich nicht um Nachschub bemühen, die werden einen stärkeren Glauben bekommen. Die werden tiefere Wurzeln schlagen, weil sie sich selber auf einmal auf den Weg machen und in einem Bereich sich um den Nachschub kümmern. Ich finde es total schön, dass wir heute schon so viel proklamiert haben, dass Sandra das auch schon so häufig gemacht hat heute. Denn das ist etwas, was ich jetzt auch nochmal mit euch zusammen machen möchte. Ich möchte mit uns und über uns Gottes Wort aussprechen und in die Zukunft hineinsprechen, selbst wenn es jetzt noch nicht der Realität entspricht. Ich glaube, das nennt man auch proklamieren, aber da kenne ich mich nicht so aus. Das hat nichts mit Schönreden zu tun oder mit sich selbst belügen, sondern damit, dass wir in uns etwas erschaffen oder hervorrufen, was zwar noch nicht da ist, aber was Gott für uns geplant hat. Wir leben ja sowieso im Glauben und nicht im Schauen. Und ich weiß gerade von einer Person, die sehr herausgefordert ist, irgendwie ganz viele Abschiede hatte Und er hat so eine Liste von Versen, die er über sich ausspricht und betet, obwohl er es noch nicht sehen kann. Und ich finde es so beruhigend und schön zu wissen, wie sehr er für sich sorgt in diesem Punkt. Und wenn du mitmachen möchtest, dann leg doch noch für einen Moment eine Hand, egal ob sitzend oder stehend, auf deinen Unterbauch und eine Hand auf den unteren Rücken. Einfach mal ablegen. Und wer mag, schließt nochmal die Augen. Das, was du zwischen deinen Händen jetzt dir hältst und spürst, das ist ganz viel Leben. Das ist das Leben, was Gott dir geschenkt hat. Und das ist auch so konkret für dich greifbar, spürbar. Das darfst du genießen, darüber darfst du dich jeden Tag freuen. Das ist dein Leib, den Gott dir geschenkt hat. Und dann kannst du gerne mal die hintere Hand auch auf den Unterbauch legen. Ist etwas angenehmer. Öffnet doch nochmal eure Augen. Wir sprechen jetzt mal diesen Vers aus Johannes 7 nach, allerdings in Ich-Form. Und dafür brauche ich die nächste Folie. Und ihr sprecht einfach mit, okay? Von meinem Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen, weil ich an Jesus glaube, wie die Schrift sagt. Amen.